Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext steht im Propheten Micha, den wir in der Regel nur von einigen bekannten Worten her kennen. Deshalb lasst mich zunächst etwas zu Micha sagen. Michas Wirken in Israel fiel etwa in die Zeit von 750 bis 690 vor Christus, liegt also mehr als 2700 Jahre zurück. Micha ist die Kurzform des Namens Michajahu und im Hebräischen ist das eine Frage: Wer ist wie Yahweh? In unserem heutigen Text steht die andere Form seines Namens, Michael. Das heißt, wer ist ein Gott wie du? Von Micha selbst wissen wir nichts. Wir kennen nur seine Botschaft und allein sie zählt. Und diese Botschaft ist in erster Linie eine Gerichtsbotschaft. Hineingesprochen in die Zustände in Israel und Juda, im Nord- und Südreich also, zu seiner Zeit. Israel war ja nach Salomo in zwei Staaten, Israel im Norden und Juda im Süden, geteilt. Die Zustände damals waren eigentlich gar nicht so verschieden von dem, was wir heute um uns herum erleben. Viele Menschen waren einfach Gott vergessen. Sie machten wohl bei den rituellen Festen mit, lebten aber sonst, wie es ihnen persönlich passte. Gott spielte in ihrem Leben kaum eine Rolle. Es ging in erster Linie um Geld, Macht, Ansehen, Vergnügen. Und wie es den Mitmenschen ging, war ihnen völlig egal. Das kommt uns allen sicher sehr bekannt vor. Michas prophetische Sicht ging über viele Jahrhunderte. Die Eroberung des Nordreiches Israel im Jahre 722 vor Christus erlebte er selbst mit. Die Zerstörung Jerusalems nicht mehr. Aber als Jerusalem im Jahre 587 vor Christus tatsächlich zerstört wurde, kam es genauso, wie Micha es angekündigt hatte. Doch die Sicht geht noch weiter. Er kündigte sogar die Geburt Jesu an. Wir alle kennen dieses Wort, das in den Weissagungen am Heiligen Abend oft gelesen wird. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5, Vers 1. Unser heutiger Predigttext umfasst die drei letzten Verse des Buches Micha und ist so etwas wie der Höhepunkt des ganzen Buches. Ich lese uns aus Micha 7, die Verse 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. In den Versen davor betet Micha und bittet darum, dass Gott wie in alten Zeiten sein Volk weiden möge und dass die anderen Völker durch Gottes Wunder überwunden werden. Und nun in den hier gelesenen Versen geht das Gebet in die Anbetung über. Micha bittet nichts mehr von Gott, er dankt nicht mehr für irgendeine Gabe, sondern er beschreibt, wer und wie Gott ist. Und das soll das Thema heute Morgen sein. Der eine, unvergleichliche, einzigartige Gott. Dem möchte ich in drei Schritten nachgehen. Und zwar erstens, Yahweh ist der Gott, der die Schuld vergibt. Zweitens, Jahweh ist der Gott, der sich erbarmt. Und drittens, Jahweh ist der Gott, der sich treu bleibt. Wo ist solch ein Gott? Die Frage soll deutlich machen, dass es keinen Vergleich gibt zwischen den Göttern der umliegenden Völker und dem einzig wahren Gott, dem Gott Israels, Jahweh, dem Ich Bin, der Ich Bin. Wo ist solch ein Gott wie Jahweh? Wer ist Jahweh? Eine erste Antwort: Jahweh ist der Gott, der die Schuld vergibt. Noch einmal Vers 18. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil? Micha ist am Ende seines Buches angekommen und man würde jetzt vielleicht erwarten, dass er abschließend zusammenfassend einen Lobgesang anstimmt auf die Macht Gottes, auf seine Wundertaten, auf all das, was ihn ausmacht. Und da gäbe es ganz bestimmt eine Menge zu sagen. Aber all das erwähnt er nun nicht, sondern er spricht von der Vergebung. Er spricht von dem Gott, der Schuld vergibt. Die Vergebung der Sünde und Schuld findet ihre beste Illustration in dem berühmten Sündenbock. Wir alle kennen diesen Begriff allerdings nur in der Bedeutung, dass für ein bestimmtes Vergehen ein Schuldiger gesucht wird, ein Sündenbock also. Im alten Israel jedoch spielte er bis zur Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus eine wichtige Rolle in der Liturgie des großen Versöhnungstages, dieses Festes Yom Kippur. Da wurde einem Bock vom hohen Priester symbolisch die Schuld des ganzen Volkes aufgeladen und der Bock wurde dann in die Wüste geschickt. Die Schuld wurde also weggetragen. Wir können das nachlesen in 3. Mose 16. Im Neuen Testament wird darauf Bezug genommen. Johannes der Täufer sagt in Johannes 1,29 von Jesus: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das heißt, Jesus ist dieser Sündenbock. Er trägt unsere Schuld. Am Rande nicht nur der sprichwörtliche Sündenbock, sondern auch der Begriff in die Wüste schicken hat seinen Ursprung in diesem jährlichen Geschehen. Und dann ist da noch die Rede von denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil. Damit ist der Teil des Volkes gemeint, der den Zusammenbruch überlebt und mit dem Gott ganz neu anfängt. Denn mit Erbteil ist Israel gemeint. Jahweh ist der Gott, der die Schuld vergibt. Wo ist solch ein Gott wie Jahweh? Wer ist Jahweh? Eine zweite Antwort: Jahweh ist der Gott, der sich erbarmt. Verse 18 und 19: Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Dazu vielleicht noch Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Unser Gott, liebe Geschwister, unser Gott ist ein barmherziger Gott. Und das unterscheidet ihn von allen anderen sogenannten Göttern, die ja gar keine Götter, sondern nur Götzen sind. Natürlich kann Gott auch zornig sein, zornig zum Beispiel über unsere Sünden. Aber sein Zorn dauert nur so lange, bis wir sie bekennen und aufrichtig bereuen. Psalm 30, Vers 6 sagt es so: Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Oder Jesaja 54, Vers 7 und 8, wo Gott sagt: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und diese Aussage lässt sich auch historisch festmachen, denn sie enthält eine Voraussage an den Überrest Israels, der die babylonische Gefangenschaft überlebte. Und der kleine Augenblick, von Gott sprach, dauerte damals rund 70 Jahre. Der ewige Gott hat eben eine andere Zeitrechnung als wir. Unser Gott, Geschwister, unser Gott ist ein barmherziger Gott. Er möchte sich erbarmen. In Hesekiel 18,23 setzt er seinem Zorn ein Ziel, wenn er sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und er am Leben bleibt? Wenn Gott sich erbarmt, wenn Gott Sünde vergibt, dann ist sie weg. Unwiderruflich weg. Das wird in unserem Text mit zwei Bildern verdeutlicht. Das erste, er wird unsere Schuld unter die Füße treten. Wie tritt man Schuld unter die Füße? Man tritt darauf und zertritt sie. Sie ist dann nicht mehr da. So ist Vergebung. Das andere Beispiel aber ist noch viel anschaulicher. Er wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ich denke, das können wir uns gut vorstellen, am besten an solch einer Meerestiefe. Der sogenannte Marianengraben im Pazifik östlich der Philippinen ist mit 11.034 Metern der tiefste Punkt der Weltmeere. Mehr als 11 Kilometer tief. Eine Tiefe wie die Entfernung von Dattel nach Recklinghausen. Da holt die Sünde keiner mehr raus. Auch der Schweizer Jacques Picard, nicht der, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, der es vor etwa 60 Jahren mit seinem Tauchboot bis in eine Tiefe von 10.916 Metern schaffte. So tief und unwiederbringlich versenkt Gott unsere Schuld. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, und dann stellt er am Ufer ein Schild auf dem steht Angeln verboten. Angel ist nicht nur verboten, Angel ist unmöglich. Und es ist deshalb unmöglich, weil nur Gott allein mit menschlicher Schuld und Sünde fertig wird. In Markus 2,7 lesen wir, wer kann Sünden vergeben als Gott allein. Ich denke an das Lied Vergiss nicht zu danken, da heißt es in einer Strophe, er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Wir haben in der Einleitung gesehen, dass Micha sogar die Geburt Jesu angekündigt hat. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Die beiden eben genannten Bilder sind ein weiterer Hinweis auf Jesus, ohne dass es dem Propheten bewusst ist. Denn in Jesus haben wir die volle und uneingeschränkte Vergebung, weil er die Strafe für unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen und bezahlt hat. Jahwe ist der Gott, der sich erbarmt. Auch im Evangelium des heutigen Sonntags, dem Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15, wird das so recht deutlich. Da durfte der Sohn, der sein Erbteil verprasst hatte und in tiefes Elend gefallen war, reumütig zum Vater zurückkommen und wurde von ihm mit offenen Armen empfangen. Der Vater erbarmte sich. Ein Kollege von mir nannte dieses Gleichnis immer das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Jahwe ist der Gott, der sich erbarmt. Wo ist solch ein Gott wie Jahwe? Wer ist Jahwe? Eine dritte Antwort. Jahwe ist der Gott, der sich treu bleibt. Ich lese nochmal Vers 20. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Damit knüpft der Prophet an die Verheißungen an, die damals an die Patriarchen, an Abraham und Jakob gerichtet waren. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Nachzulesen in 1. Mose 12, Verse 2 und 3. Das hatte Gott Abraham verheißen. Sprachlich fällt an unserem Text auf, dass Micha hier die Zukunftsform benutzt, obwohl doch Abraham und Jakob schon Jahrhunderte vorher gestorben waren. Das zeigt, dass der Prophet absolutes Vertrauen in Gottes Verheißungen hat und dass er davon ausgeht, dass sie auch den Nachkommen des Patriarchen gelten. Ich habe in diesem Zusammenhang auch an ein Psalmwort gedacht aus Psalm 105, die Verse 8 und 9. Da heißt es, er gedenkt ewiglich an seinen Bund, den er verheißen hat für 1000 Geschlechter, an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham und an den Eid, den er Isaak geschworen hat. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund. Ewiglich. Gottes Verheißungen sind unabänderlich, weil er sich treu bleibt und zu seinen Verheißungen steht. Das ganze Alte Testament ist ein einziges Zeugnis dafür, dass Gott sich immer treu bleibt. Und auch das Neue Testament spricht an vielen Stellen davon. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 2. Timotheus 2, Vers 13. Jahwe ist der Gott, der sich treu bleibt. Geschwister, die Bibel ist voller Verheißungen. Voller Verheißungen auch im Blick auf unser Leben. In unserem Text geht es darum, dass uns Gnade und Barmherzigkeit zuteil werden, wenn wir uns auf ein Leben mit Gott einlassen. Und dieses Versprechen hat Gott mit dem Leben seines einzigen Sohnes besiegelt. Und es gibt noch so viele Verheißungen und Zusagen, an denen wir uns buchstäblich entlanghangeln können. Mir persönlich ist der Psalm 91 so wichtig, der so beginnt: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Aus diesen beiden Versen spricht bedingungsloses Vertrauen. Und dann heißt es im gleichen Psalm später in den Versen 11 und 12, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Solche Zusagen können ermutigen, ermuntern, trösten, besonders auch in einer Zeit wie dieser, die so stark von einem gefährlichen Virus geprägt wird und in der weithin auch Angst davor herrscht. Aber der Herr ist mein Hirte, sagt David im Psalm 23, und darauf möchte ich mich ganz einfach verlassen. Denn mein Gott ist der Gott, der die Schuld vergibt. Mein Gott ist der Gott, der sich erbarmt. Mein Gott ist der Gott, der sich treu bleibt. Jahwe, der Vater Jesu Christi. Wo ist solch ein Gott? Damit komme ich zurück auf die eingangs gestellten Fragen. Wo ist solch ein Gott wie du? Ja, wer ist Gott überhaupt? Dem Propheten Micha steht die Einzigartigkeit Gottes vor Augen. Jahweh ist ganz einfach unvergleichlich. Und dieser unvergleichliche, einzigartige Gott ist der Gott, der einzige Gott. Es gibt keinen anderen, auch den nicht, dessen vermeintliche Herrschaft der Muezzin an jedem Freitag laut zu bekräftigen versucht. Jahweh, der Vater Jesu Christi, ist der einzige Gott und er ist unvergleichlich und einzigartig. Und es ist auch nicht so, wie weithin behauptet wird, dass wir alle letztlich an einen Gott glauben, ob er nun Jahweh, Allah oder auch noch anders genannt werde. Natürlich gibt es nur einen Gott. Aber das ist der Gott, der die Schuld vergibt, der sich erbarmt und der sich immer treu bleibt. Und das ist Jahweh, der ich bin, der Vater Jesu Christi. Keiner ist wie er. Er ist der eine, unvergleichliche, einzigartige Gott. In unserem Liederbuch gibt es ein Lied zu diesem Textabschnitt. Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Ich bete darum, dass wir es bald wieder mal gemeinsam singen können, nach Corona. Bis dahin bleibt bewahrt und gesegnet von dem einen unvergleichlichen, einzigartigen Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.